So, wir haben ja eine Reihe, die heißt Gott in die Karten schauen. Und heute deuten wir das mal so ein bisschen um. Denn heute geht es auch um Landkarten. Das sind ja auch Karten, ja. Und da ich ja mit großer Leidenschaft auch mal irgendwann Geografie studiert habe, müsst ihr das jetzt ertragen, dass wir uns auch mit Landkarten beschäftigen. Heute kommt man ja relativ selten in die Versuchung, sich mit Karten auseinanderzusetzen. Wenn man ins Auto steigt, man macht das Navi an, da muss man nicht mal mehr auf die Karte gucken. Bei unserem Auto sind neuerdings so Pfeile auf meinem Head-Up-Display. Da muss ich nicht mal mehr wissen, wo ich irgendwie, ob ich links und rechts einen Fluss oder einen Wald oder sonst irgendwas habe. Ich kann einfach den Pfeilen hinterherfahren und komme irgendwann an mein Ziel. Aber früher, da habe ich manchmal in langweiligen Erdkunde- oder Geschichtsstunden durch den Atlas geblättert oder mir die alten Karten angeguckt und versucht, mir obskure Ortsnamen für Stadt, Land, Fluss zu merken. Und mein Vater, der hatte immer so einen riesen Straßenatlas, was kennt eigentlich auch keiner mehr, also zumindest meine Kinder kennen das nicht mehr. Ja, das war so ein Ringbuch, bestimmt so dick. Und da waren dann irgendwie die Karten, die Straßenkarten von Deutschland oder von Europa oder wo man halt gerade so unterwegs war, waren da drin. Und man musste damit versuchen, den Weg, den möglich bestmöglichsten Weg durch das damals schon stauverseuchte Ruhrgebiet zu finden. Wie das mein Vater während der Fahrt geschafft hat, gleichzeitig in diesen Straßenatlas zu gucken, das ist mir bis heute ein Rätsel. Vielleicht ist er irgendwann nach Sonnenstand gefahren. Ich fahre grundsätzlich lieber mit Navi und verlasse mich dann auch darauf, ohne große Irrwege irgendwo anzukommen. Aber trotzdem gibt es manchmal so Momente, wo ich finde, Karten haben einen Vorteil. Und zwar geben Navis uns den Weg vor. Wir müssen nur hinterherfahren. Aber wir wissen am Ende gar nicht so genau, wo wir eigentlich langgefahren sind. Wo sind wir denn vorbeigefahren? Was war denn drumherum? Was ist denn das große Ganze? Wenn ich eine Karte angucke, dann sehe ich das große Ganze. Ich sehe, wo es dahinter weitergeht. Ich sehe, woran ich vorbeifahre. Ich sehe vielleicht auch, wo ich Umwege fahre und frage mich, warum das denn gerade notwendig ist. Und in Gottes Plänen geht es auch oft um das große Ganze. Und die Bibel ist sehr präzise oft darin, uns zu sagen, wann und wo Dinge stattfinden. Und ich glaube, dass wir deswegen manchmal Dinge verpassen, wenn wir uns nicht auch mal auf einer Karte oder von mir aus auch auf Google Maps oder so angucken, wo diese Dinge und diese Ereignisse stattgefunden haben. Und deswegen nehme ich euch heute einmal mit in Gottes große Linien an einem speziellen Ort. Und wollen wir uns mal Jerusalem angucken. Da müsst ihr ein bisschen Geduld mit mir haben. Wir springen wahrscheinlich ein bisschen hin und her, weil über Jerusalem könnte man, glaube ich, auch 3, 4 oder 10 Predigten halten. Aber wir versuchen es einfach mal. Genau. Wenn man sich die Karte von Israel anguckt, dann ist der Grund, warum Jerusalem so ein zentraler Ort ist und so wichtig ist in diesem Gebiet, das ist nicht schwer zu erkennen. Die Stadt liegt wirklich absolut im Herzen des Landes. Hoch auf einem Felsen thronend bietet sie Schutz vor Feinden. Sie bietet strategische Vorteile. Wasser ist zwar wie überall dort knapp, doch es gibt eine Quelle, die Gihon-Quelle, am Fuß der Stadt und sie bot von Anfang an eine wertvolle Grundlage. Jerusalem ist eine der ältesten besiedelten Städte der Welt. Schon 4000 vor Christus, so rum, hat man archäologische Spuren dort gefunden. Und auch in der Bibel finden wir sie schon sehr früh erwähnt. Wenn wir ein bisschen aufmerksam lesen, dann finden wir sie schon in 1. Mose 14. Da begegnet Abraham nämlich dem König von Salem. Und der König von Salem ist der König von dem, was Jerusalem wird, nämlich Melchisedek. Eine sehr mysteriöse Figur, eine sehr spannende Begegnung zwischen diesem König, von dem man davor und danach nie wieder was erfährt und der trotzdem im Hebräerbrief aufgegriffen wird. Also sehr spannend, wenn ihr euch damit mal beschäftigen wollt. Aber das ist die erste Erwähnung von Jerusalem in der Bibel schon zu Abrahams Zeiten. So richtig interessant wird die Geschichte Gottes mit Jerusalem, weil sie ab dann verknüpft ist, auch mit dem Volk Israel, wird es allerdings erst mit David. Martin hat euch letzte Woche mitgenommen. Ihr könnt ja auch einmal hier gucken auf unsere schönen gestalteten Spielkarten. Ich glaube, Maren hat die Karte gestaltet von letzter Woche. Genau, da ging es um das dass die Geschichte der Bünde, die Gott mit uns Menschen geschlossen hat und wozu die eigentlich da sind. Und auch da hatten wir schon Abraham und wir hatten auch schon über Mose gesprochen. Und ich, kleiner Werbeteaser schon mal zu Anfang, auch diese Woche suchen wir wieder jemanden, der uns für die Geschichte von Jerusalem heute eine Karte gestaltet, dass wir unsere Reihe da weiter begleitet haben. Also, wie gesagt, wir sind unterwegs mit dem Volk Israel. Wir haben schon viel erlebt. Gott hat einen Bund mit seinem Volk geschlossen, hat diesen Bund erneuert mit Mose. Und jetzt sind wir 1000 vor Christus angekommen. David erscheint auf der Bildfläche. Er ist ein ehemaliger Hirte. Er ist inzwischen ein Kriegsheld, der den Bürgerkrieg für sich entschieden hat, der Gott vertraut wie kein anderer. Und er steht jetzt eigentlich am Ziel seiner Kämpfe. Der von Gott verworfene König Saul ist besiegt und die Stämme Israels kommen zu ihm und bitten ihn, David, sei unser König. Sie krönen ihn. Doch so richtig Ruhe in diesem Reich gibt es gar nicht. Wenn man sich das mal so ein bisschen anguckt, wie das aussah. Man denkt immer, okay, David hat den Krieg für sich entschieden. David hat alle seine Feinde besiegt. Aber es gab in diesem Land Israel, genau da hinten seht ihr es einmal, das noch gar kein an sich fertiges Land war, gab es verschiedene Flickenteppiche von Einflussgebieten. Und die Stadt Jerusalem tatsächlich, die genau in der Mitte lag und die so strategisch wichtig und zentral war, die gehörte nicht zu Israel. Die gehörte davor auch noch nie zu Israel. Die gehörte nämlich den Jebusitern. Und es war eine uneinnehmbare Stadt auf einem Felsen, hoch über allem, eine Festung. Und sie sitzt wie ein Stachel in diesem neuen Reich, das David erobert hat und das er eigentlich befrieden möchte. Was macht man als erfolgreicher Kriegsherr? David zieht los und erobert die Stadt Jerusalem. Mit Gottes Hilfe gelingt es ihm. Allerdings erobert er sie nicht mit Soldaten der 12 Stämme, sondern erobert sie mit seinen eigenen Söldnern. Und deswegen ist diese Stadt nicht Teil irgendeines Stammesgebiets, sondern es ist Davids Stadt. Es ist die Königsstadt. Von Anfang an, ab dem Moment, als David sie erobert, wird diese Stadt Davids Stadt, die Königsstadt. Sie gehört zum König. Sie steht im Zentrum seines neuen Reiches. Bemerkenswert ist auch, dass Gott ihm eigentlich nicht direkt den Auftrag gibt und sagt, das ist Jerusalem, das eroberst du jetzt und dann wird das neue Zentrum des Reiches, sondern David trifft hier eigentlich eine eigene Entscheidung. Gott ist mit ihm, Gott unterstützt das und gibt ihm den Segen in die Hand, um diese Stadt zu erobern. Und schließlich holt David sogar die Bundeslade nach Jerusalem. Die Bundeslade ist das zentrale Heiligtum des Volkes. Es ist mit ihnen durch die Wüste gezogen. Da, wo die Bundeslade ist, ist immer auch der Ort, an dem Gott angebetet wird, an dem geopfert wird. Und in diesem Moment, wo die Bundeslade nach Jerusalem kommt, das ist ein ganz entscheidender Moment für das Volk Israel. Denn in diesem Moment wird Jerusalem zum Königssitz und zum spirituellen Zentrum Israels. Und damit scheinen eigentlich erstmal wirklich alle Hoffnungen erfüllt. David und sein Volk haben Ruhe vor ihren Feinden. Das ist für dieses Volk in dem Moment ein riesen Unterschied. Stellt euch vor, ihr habt euer ganzes Leben lang nur Krieg erlebt zwischen Saul, zwischen den Philistern, zu Richterzeiten. Und hier ist jetzt dieser David, der verspricht, jetzt bringen wir das Volk zusammen, jetzt haben wir ein Zentrum, jetzt starten wir unser neues Reich und das Zentrum ist in Jerusalem. Deswegen holen wir auch die Bundeslade dahin. In 5. Mose 12, Vers 10 steht nämlich eine große Verheißung Gottes. Und da steht, wenn ihr den Jordan überquert habt und im versprochenen Land lebt, dann soll es anders werden. Der Herr, euer Gott, gibt euch das Land als Erbbesitz. Er schenkt euch Ruhe vor all euren Feinden ringsum und ihr werdet in Sicherheit leben. Dann wird der Herr den einen einzigen Ort erwählen. Dort wird er in seinem Namen gegenwärtig sein. Dorthin sollt ihr alles bringen, wie ich euch es angeordnet habe. Eure Brandopfer, eure Schlachtopfer, den 10. Teil und andere Abgaben. Das war also, diesen Ort gab es bis dahin eigentlich nicht. Die Bundeslade stand in einem Zelt und zog mit dem Volk Israel von Ort zu Ort. Und als Saul dann König wurde, gab es so spezielle Orte, wo die Bundeslade mal irgendwo länger war. Aber es war nie ein fertiges Konstrukt, sage ich mal. Es gab nie den Ort, wo gesagt wurde, hier ist jetzt Gottes Wohnstatt, hier ist jetzt unser Anbetungsort, hier ist jetzt unser Zentrum. Aber das war verheißen, es war angekündigt. Gott hat gesagt, das ist mein Plan mit euch. Ich möchte euch verwurzeln, ich möchte euch eine Heimat geben. Ihr heimatloses Volk aus Flüchtlingen, aus Nomaden, euch möchte ich eine Heimat geben und ein Zuhause geben. Und das passiert in diesem Moment. Und genau diese Worte, Ruhe von Feinden ringsum, das finden wir auch in dem Moment, wo David dort ankommt und seine Herrschaft festigt. Was macht man denn so eigentlich als erfolgreicher Kriegsherr, wenn man seine Feinde alle besiegt hat? Gut, man heiratet ein bisschen, das hat David auch gemacht. Aber man könnte auch mal anfangen, das kennt man auch von heutigen Herrschern, man könnte auch so ein paar richtig große Monumentalbauten bauen. Das, wie gesagt, machen Herrscher heute auch immer noch gerne, Ballsäle oder ähnliches. Und David möchte das eigentlich auch gerne machen. Er ist jetzt angekommen. Er ist auch dankbar. Er sieht, dass seine Herrschaft nur deswegen, dass alles, was er auf seinem Weg erlebt hat, dass er das Gott verdankt. Und er sitzt in seinem Palast, hat Ruhe vor seinen Feinden und er sagt sich, hey, Gott wohnt da in so einem Zelt. Ich glaube, das fühlt sich komisch an. Das ist eine Spannung. Das ist doch Gott. Der sollte ein schöneres Haus haben als ich. Ich möchte Gott einen Tempel bauen. Und David hat da den Propheten Nathan an seiner Seite, der ihm mitteilt, auch was Gottes Willen ist, der mit Gott eng verbunden ist. Und interessant ist jetzt, Nathan sagt, super Idee, mach das. Nur hat er vorher nicht mit Gott geredet. Und Gott kommt dann nämlich zu Nathan und sagt, warte mal eben. Ja, was du David da gesagt hast, das stimmt so nicht ganz. Du musst den nochmal ein bisschen zurückholen, ein bisschen nochmal zurückrudern. Das war bestimmt ein nicht ganz so tolles Gefühl für den. Dann am nächsten Tag kam er dann jedenfalls zu David und hat ihm gesagt, warte mal eben. In 2. Samuel 7, Vers 11 steht das. Das ist auch sehr, also der Text geht auch noch länger, aber ich fange in Vers 11 an. Ich habe dir Ruhe verschafft vor allen deinen Feinden. Und so verkündet dir jetzt der Herr, dass der Herr dir ein Haus bauen wird. Wenn dein Leben erfüllt ist und du stirbst, dann will ich einen Nachkommen an deiner Stelle treten lassen. Dein eigener Sohn wird es sein. Und ich werde dafür sorgen, dass das Königtum fest in seiner Hand bleibt. Er wird für meinen Namen ein Haus bauen. Und ich werde seine Herrschaft festigen, dass sein Thron für immer bestehen bleibt. Ich werde sein Vater sein und er mein Sohn. Wenn er Unrecht tut, werde ich ihn bestrafen, mit einem Stock und mit Schlägen, so wie es Menschen tun. Aber meine Güte will ich ihm nicht entziehen, wie ich es bei Saul getan habe. Ihm habe ich das Königtum entzogen und es dir gegeben. Dein Haus und dein Königtum sollen für immer bestehen. Dein Thron soll für alle Zeit fest gegründet sein. Das ist eine Wahnsinnszusage. Und es stellt aber auch das, was David sich vorgestellt hat, eigentlich völlig auf den Kopf. Er dachte, er baut für Gott ein Haus aus einer guten Motivation heraus. Er wollte Dankbarkeit zeigen, er wollte Gott groß machen. Und trotzdem stellt Gott sich hier hin und sagt, ich baue dir ein Haus. Das ist deine Rolle. Ich bin Gott und ich baue dir ein Haus. Und zwar keins aus Stein. Gott stellt hier sehr liebevoll klar, wer eigentlich der Souverän ist. Er versteht Davids Anliegen, er versteht den Wunsch, ihn zu ehren und ihm zu danken, aber er möchte kein Kriegerdenkmal, das man mit David genauso verbinden würde wie mit ihm. Der Tempel soll nach David kommen. Aber er schenkt David etwas viel Größeres, ein Haus, das ewig steht, ein Königtum, das ewig währt, das nicht davon abhängig ist, ob David treu ist oder seine Söhne treu sind, sondern das nur darauf gegründet ist, dass Gott treu ist. Und statt einem steinernen Monument wünscht Gott sich ein lebendiges Haus, das gefüllt ist von Treue zu ihm, von anhaltender Liebe zu ihm und Gehorsam zu ihm. Und das gibt er in die Linie von David. Und David ist, er schreibt einen wunderschönen Dankespsalm auch, lest es gerne mal nach. Und er weiß sehr genau, dass er nichts beizutragen hat zu diesem Konstrukt. Er wollte gerne etwas beitragen, aber Gott zeigt ihm ganz deutlich, hey, ich bin die Quelle des Überflusses. Ich bin die Quelle von dem, was euch als Volk ausmacht, als was, von dem, was euch als Volk beschützt. David scheitert immer wieder spektakulär. Er hat dieses Versprechen, er hat diese Zusicherung, er hat Gott erlebt und er scheitert immer wieder spektakulär. Er verliert sich in Misstrauen gegenüber Gott. Er begeht Ehebruch. Er begeht schließlich sogar einen Mord. Er ist ein furchtbarer Vater. Und trotzdem steht diese Zusage Gottes. Das, was Gott verheißen hat, geschieht. Salomo, sein Sohn, baut einen prachtvollen Tempel und Israel erlebt ein goldenes Zeitalter. Ich frage mich manchmal, ob wir nicht auch manchmal so in diese Falle tappen können. Wir machen Dinge aus der richtigen Motivation heraus. Wir machen, weil wir Gott ehren wollen, weil wir ihn groß machen wollen und fragen aber vielleicht zu spät nach bei Gott, hey, was willst du eigentlich? Oder wir verlassen uns doch darauf, auf Dinge, die wir gut können oder die uns Freude machen und scheitern daran zu sagen, hey, ich nehme das aus Gottes Hand, was da ist. Ich muss an diesen Missionar Georg Müller denken, der hat ein Kinderheim in Großbritannien, der hat keine Spenden eingesammelt, der hat jeden Abend gebetet, dass am nächsten Tag genug Essen auf dem Tisch steht. Und er konnte seine Kinder versorgen. Jeden Tag stand genug Essen auf dem Tisch. Nicht, weil er so toll gebetet und gepredigt und Spenden eingesammelt hat, sondern weil Gott sie versorgt hat. Und genau das ist das, was David hier erleben darf. Aber leider geht es nicht ganz so gut weiter. Ich habe ja schon gesagt, David scheitert eigentlich spektakulär. Salomo, sein Sohn, baut diesen Tempel und danach Israels Könige sind mal treu, mal nicht. Das Reich spaltet sich schon unter Davids Enkeln. Schließlich wird Israel erobert und der Tempel, dieses Symbol von Gottes Gegenwart, dieses Symbol, dass Israel angekommen ist, dass Israel ein Zentrum hat, dass Gott mitten unter ihnen wohnt, dieser Tempel wird zerstört. Jerusalem wird zu einem Sehnsuchtsort der Jüdinnen und Juden in der Verbannung. Er wird zu einem Symbol, oder Jerusalem wird zu einem Symbol der Spaltung und des Scheiterns. Und doch steht über allem diese Verheißung an David, diese Verheißung, dass sein Königreich für immer stehen wird, dass ein Nachkomme von ihm ewiger König sein soll. Ich glaube, das ist für uns ganz schwer nachvollziehbar. Ich habe mich an diesem Wort Sehnsuchtsort so ein bisschen aufgehängt und für mich kommen dann oft irgendwelche Sandstrände und einsame Inseln und schwedische Bergwälder oder so zum Vorschein, wenn ich darüber nachdenke. Ich weiß nicht, wie euch das geht, aber das, was Jerusalem für die Jüdinnen und Juden heute und auch damals bedeutet hat, ist, glaube ich, was völlig anderes, was wir ganz schwer nachvollziehen können, weil es so stark mit Verlust und mit verlorener Hoffnung verbunden ist. Vielleicht können Flüchtlinge das besser nachvollziehen. Ich musste an eine Geschichte von meinem Schwiegervater denken, dessen Vater im Zweiten Weltkrieg aus Schlesien geflohen ist und der dort jahrelang nicht zurück konnte. Es gab einen eisernen Vorhang. Selbst als er angekommen war und eine neue Heimat hatte, er konnte nicht in seine alte Heimat zurück. Er konnte nicht gucken, ob das Haus noch steht. Er konnte nicht gucken, ob die Gerüche riechen oder das Essen noch mal essen, weil er konnte dorthin nicht zurück. Es ging nicht. War eine Mauer dazwischen oder eine Grenze. Und irgendwann, als die fiel, konnte er dahin zurück. Er war schon ein alter Mann und es war für ihn unfassbar wichtig, diesen Moment zu haben, hey, ich komme noch mal dahin, wo ich als Kind war. Ich komme noch mal dahin, wo ich aufgewachsen bin, ich komme zurück in meine Heimat, auch wenn es eine andere war zu dem Zeitpunkt. Und ich glaube, ja, also das, was Jerusalem ausmacht, als verlorener Ort der Heimat, geht mehr so in diese Richtung. Nicht irgendein schöner Sandstrand, sondern ein, wirklich etwas, was einen in seiner Identität schmerzt, weil es dazugehört zu dem, was man, was einen ausmacht und was einem fehlt. Und das geht ganz vielen Flüchtlingen so, das geht auch, ging auch dem Volk Israel so, es geht vielen Jüdinnen und Juden vielleicht heute noch so, wenn sie dort nicht hin können oder Jerusalem nicht so aussieht, wie sie das im 5. Mose zum Beispiel hören. Jerusalem ist ein solcher Sehnsuchtsort. Seit David ihn damals zur Keimzelle des Königreichs gemacht hat, seit der Tempel dort zur Wohnung Gottes wurde, hängen die Sehnsüchte Israels an dieser Stadt. Wir machen mal einen kleinen Sprung. In 500 Jahren passiert natürlich so einiges, aber wir springen mal ein bisschen nach vorne. Im Jahr 30 nach Christus, als Jesus in Jerusalem oder in Israel wirkt, wird Israel von den Römern kontrolliert. Es gibt wieder einen Tempel, es gibt einen prachtvollen neuen Tempel, auf den das Volk Israel stolz ist, der wieder zum Zentrum des jüdischen Lebens geworden ist. Aber die Römer haben die Herrschaft im Land. Es ist aber auch nur folgerichtig, dass Jesus, als er merkt, dass sich seine Zeit auf der Erde dem Ende nähert, dass er nach Jerusalem kommt, in die Königsstadt. Wir haben eben beim Abendmahl auch darüber gesprochen, dass Jesus für uns gestorben ist, dass er auferstanden ist. Er ist das ultimative Opfer. Er ist das Opfer, das alle Opfer davor überflüssig macht. Oder nicht überflüssig, aber der die Rolle davon einnimmt, der dafür sorgt, dass wir nur uns an sein Opfer halten müssen und keine anderen mehr brauchen. Aber auch für dieses Opfer geht er, wie in 5. Mose beschrieben, nach Jerusalem, zu dem Ort, wo das stattfinden muss. Und er kommt dorthin in die Königsstadt, um seine Herrschaft aufzurichten. Und seine Jünger sind gespannt und ängstlich. Was wird denn jetzt geschehen? Und Jesus Opfer stellt wieder unsere Bilder und Erwartungen völlig auf den Kopf, so wie Gott das bei David schon gemacht hat. Die Krönung Jesu findet an einem Kreuz statt. Und anstelle eines erfolgreichen Feldzugs gegen seine Feinde wird er festgenommen und gefoltert. Der Moment des größten Triumphs, der Moment, der die Verheißung von David erfüllt, der das ewige Königreich aufrichtet, ist der Moment, in dem für die Jünger und aus menschlicher Perspektive alles verloren scheint. Als Christen glauben wir, dass Jesus schuldlos am Kreuz starb, dass er das Opfer war, das alle Schuld tilgt. Wir haben das im Abendmahl gefeiert. Wir glauben auch, dass er auferstanden ist und dass er unsere Hoffnung ist, dass er der ewige König ist, dieser Nachfolger, der David schon verheißen wurde. Gott nutzt diese Bilder, die wir oft so unvollkommen ausfüllen, menschliche Könige, menschliche Paläste, die nutzt er und er bringt sie zur vollkommenen Vollendung. Das sehen wir in den Bundstrukturen, die Martin letzte Woche beschrieben hat, und das sehen wir jetzt auch hier in diesem Königtum, wovon wir Menschen ein klares Bild haben, wie ein König aussieht, auf einem Thron mit einem Mantel und mit Dienern. Und Jesus stellt es auf den Kopf. Wir können nur daneben stehen und staunen und vielleicht ein bisschen verstehen, Jesus, du hast alles getan. Du hast den Bund erfüllt, den wir nicht erfüllen können. Du hast das Königtum aufgerichtet, das kein Mensch jemals erreichen oder aufrechterhalten kann. Und auf deine Treue kann ich wirklich vertrauen, weil sie größer ist, als das, was wir Menschen vollbringen können. Kannst du das annehmen für dich? David ist das schwer gefallen. Mir fällt es auch immer wieder schwer, weil uns diese Sehnsucht nach eigenem Beitragen so groß ist. Und doch ist das, was wir tun können, wenn wir neben dem Kreuz stehen, wenn wir neben Jesus stehen. Und wenn du das noch nicht getan hast, und wenn du aber gerade merkst, hey, ich merke das, Jesus spricht zu mir und Jesus ist derjenige, der alles für mich getan hat, ich möchte das annehmen, dann mach das heute und geh nachher zu unseren Gebetsstationen und mach das einmal fest. Aber wie geht's denn jetzt mit Jerusalem weiter? Ist das jetzt alles überflüssig? Ich habe eben das Wort überflüssig bei Opfer benutzt und gemerkt, das ist gar nicht so ganz treffend. Ist Jerusalem denn jetzt überflüssig? Nach Jesus Himmelfahrt wird Jerusalem erneut von der Weltpolitik ziemlich sehr hin und her gerissen. Das, was wir da sehen, das ist eine Rekonstruktion von dem, wie Jerusalem zu Jesus Zeiten ungefähr aussah. Eine befestigte Stadt, ein Tempelbezirk. Jerusalem wird zerstört, es wird erobert, es wird zurückerobert, es wird überbaut und Muslime, Christen und Juden kämpfen um die Vorherrschaft. Wie gesagt, es wird jetzt ein bisschen zusammengedampft, ne? Da könnte man noch sehr viel mehr drüber reden. Jahrhundertelang dürfen Jüdinnen und Juden die Stadt nicht mal betreten. Ich glaube, ungefähr 400 Jahre lang durften Jüdinnen und Juden nicht mal nach Jerusalem in diesen Bezirk reingehen. Und Jerusalem wird wieder zum Sehnsuchtsort. Unerreichbar und jetzt auch noch zwischen den Religionen zerrissen. Ich kann nicht ermessen, was es für die Menschen bedeutet haben muss, als 1948 der Staat Israel gegründet wurde und sie diese Heimat, dieses Zentrum wieder hatten. Eine Verheißung, die wieder Wirklichkeit wird. Und doch, wenn wir uns vorstellen, Ruhe vor deinen Feinden, davon ist die Stadt so weit entfernt wie nie. Ruhe vor deinen Feinden eher nicht. Vielleicht ein trügerischer Frieden, erkauft mit Zwang und Militärpräsenz, sehen wir heute in Jerusalem keine Stadt des Friedens, wie wir sie in der Bibel verheißen finden. Und das lässt mich eigentlich, das führt mich dahin, dass Gottes Geschichte mit Jerusalem noch nicht vorbei ist. Mit Sicherheit noch nicht. In einigen Briefen wird Jerusalem, als Symbol des ewigen Königreichs und der Wiederkunft Jesu erwähnt. Und in der Offenbarung finden wir dann dieses Bild von Jerusalem als Braut Christi. Dort geht es um die Errichtung des ewigen Königreichs. Eine Stadt, eine befestigte Stadt, wie ihr sie da seht, wird verglichen mit einer Braut, etwas Verletzlichem, etwas, was nur eigentlich an Schönheit orientiert ist, nicht an Sicherheit und Befestigung. Die Rede, ihr müsst den ganzen Abschnitt in Offenbarung 21 nochmal lesen. Ich wollte das jetzt nicht auseinanderpflücken. Das wär irgendwie unschön gewesen. Aber die Rede dort ist von Juwelen. Von offenen Toren. Diese Mauern werden einfach überflüssig. Das, was eine Stadt ausmacht, wird beim himmlischen Jerusalem, wenn Jesus wiederkommt, wenn Jesus seine Herrschaft final aufrichtet, werden diese Tore offen sein. Und es braucht keinen Tempel mehr, weil Gott selbst anwesend ist in dieser Stadt. Gott ist noch lange nicht fertig mit uns. Gott ist noch lange nicht fertig mit dieser Stadt. So schwer es auch manchmal in der gegenwärtigen politischen Situation zu glauben ist. Und das macht mir eine große Hoffnung, weil ich merke, Jerusalem hat gestartet eigentlich als so ein bisschen auch ein menschliches Konstrukt, was Gott mit Leben gefüllt hat und uns und die Menschen eingebunden hat in diesen Plan. Ich darf auch eingebunden sein in diesen Plan und ich darf vielleicht irgendwann mal das himmlische Jerusalem sehen, so wie Gott sich das vorgestellt hat, nicht wie wir Menschen das uns irgendwie zusammenklabastert haben. Ist denn das Ziel erreicht? Hat uns das Navi dahin geführt, wo wir hin wollten? Unser Blick in die Landkarte hat uns eine zerrissene Stadt gezeigt, die verwoben ist mit Gottes Plan, mit Scheitern und immer wieder mit Neuanfang. Mir macht das wirklich Hoffnung. Ich darf Teil dieser Geschichte sein. Ich darf mich wiederfinden in diesen Menschen, die dort gewirkt haben, die gescheitert sind, die umgekehrt sind, die sich von Macht haben blenden lassen und gelernt haben, dass Gott den längeren Atem hat. Ich möchte daraus lernen, nicht direkt zu verzweifeln, wenn die Situation auswegslos erscheint. Ich möchte Gottes große Perspektive auf mein Leben, auf unsere Gemeinde, auf unsere Stadt und auf unser Land haben, der den längeren Atem hat und mich darauf verlassen. Gott hat noch ein paar Trümpfe in der Hand. Lasst uns beten. Jesus, danke, dass du den längeren Atem hast, dass wir das in der Bibel immer wieder sehen können und dass wir aber auch ja manchmal daran verzweifeln können, wie unvollkommen Dinge noch sind und wie weit weg sie von dem sind, was du dir gedacht hast. Ich möchte dich bitten, dass du uns Geduld schenkst, dass du uns Liebe schenkst, um mit dieser Unvollkommenheit klarzukommen und trotzdem an dir festzuhalten und deine Liebe in die Welt zu tragen. Ich möchte dich für Jerusalem bitten und für Israel. Ich möchte dich bitten, dass diese Stadt Frieden erlebt, dass diese Menschen Frieden erleben. Und zwar anders, ja, so wie du das so oft bewiesen hast, anders als das unsere menschlichen Pläne immer hergeben. Segne du dieses Land und segne du diese Stadt und danke, dass wir von dir lernen können. Amen.